请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 3. Juni 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit dem ersten Teil über die Mütter in Hsinchu, die oftmals ihren Job aufgeben und die Rolle einer Vollzeithausfrau einnehmen. Die Journalistin Cheng Hongqing hat über 20 von ihnen interviewt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilung Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jacqueline Henke, die Gender and Economic Inclusion Analystin bei der EBWE ist. EBWE, für Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, organisierte kürzlich mit dem taiwanischen Institute for Information Industry einen Besuch einer Delegation ukrainischer Unternehmen in Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Tschechischer Senatspräsident. Havel-Dialog betont Verantwortung und gemeinsame Werte. KMT-Chefin Sun Liwen in den USA. Erst Peking, dann Washington. Taiwan und Guatemala vertiefen Austausch zu Menschenrechten. Und nun die Meldungen im Einzelnen.
Der tschechische Senatspräsident Miloš Vystrčil hat heute Vormittag in Taipei am Havel-Dialog teilgenommen und zum Thema Human Rights and Responsibility in a Changing World gesprochen. Eingeladen hatte das tschechische Zentrum in Taiwan und die Denkfabrik Synopsis mit Unterstützung der tschechischen Wirtschafts- und Kulturvertretung, der Zhongzhi-Universität und Havel-Bibliothek. Vystrčil würdigte Václav Havel als mutigen Dissidenten und prägenden Staatsmann. Er verband das Gedenken mit drei Ereignissen von 1996. 30 Jahre Direktwahl des Präsidenten in Taiwan, 30 Jahre Senat in Tschechien und Havels Rede, Europa als Aufgabe. Vystrčil betonte, Europa befinde sich in einer Übergangsphase und brauche neue Kraft aus Sicherheit, Resilienz und Rechtsstaat statt kurzfristigem Gewinn. Er warb für mehr Dialog und Vertrauen und verwies auf die Havel-Bank in Taipei als Zeichen offener Gespräche. Ziel sei eine Zusammenarbeit, die Freiheit und Demokratie schützt und stärkt. Auch Ex-Präsidentin Tsai Ing-wen sprach bei der Veranstaltung. Sie verband Havels Leitgedanke im wahrhaftigen Leben mit dem demokratischen Alltag in Taiwan. Als aktuelles Beispiel nannte sie den preisgekrönten Roman Taiwan Travelogue von Yang Shuangzi, übersetzt von Jin Ling. Sie rief dazu auf, Wahrheit, Freiheit und Menschenwürde zu bewahren und die Bande zwischen Taiwan und Tschechien weiter zu vertiefen.
Die Vorsitzende der Kuomintang, Sun Liwen, ist am 1. Juni zu einer zweiwöchigen USA-Reise aufgebrochen. Erste Station ist San Francisco. Nach Angaben der KMT besuchte sie am 3. Juni Taipeier Zeit das Hoover Institute an der Stanford University zu einem Gespräch mit Forschenden. Geplant sind weitere Treffen mit Mitgliedern des US-Kongresses, Regierungsstellen, Denkfabriken sowie Austausch mit der taiwanischen Diaspora. Zheng erklärte, die strategische Landschaft Ostasiens unterliege einem tiefgreifenden Wandel. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und China, die Abkühlung der Beziehungen zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße und die Stabilisierung der Beziehungen zwischen China und Japan würden zusammen eine neue Situation in Ostasien schaffen. Taiwan solle bei der ersten Inselkette beginnen und seine Kriegsängste in eine treibende Kraft für den Aufbau von Frieden umwandeln. Strategisch setze sie auf eine KI-Verteidigungsstrategie, eine Vertiefung der Taiwan-USA-Zusammenarbeit und auf eine USA-China-Kooperation, jenseits des Nullsummendenkens mit Technologie und Wirtschaft als Doppelmotor. Sie erläuterte ihre Besuchsreihenfolge erst Peking, dann Washington und verwies darauf, dass es entscheidend war, zuerst Xi Jinping zu besuchen, um sich von seinem guten Willen und Aufrichtigkeit zu überzeugen. Nur dann würde ihr Besuch in den USA eine Bedeutung erhalten. Zheng erklärte, dass der Frieden nicht allein aus der Perspektive beider Seiten betrachtet werden könne, denn ein solcher Frieden sei weder nachhaltig noch stabil. Die USA müssten in die strategische Planung einbezogen werden. Sie hoffe auf eine Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen den USA und China und sagte, das ist die wichtigste Botschaft, die ich den Vereinigten Staaten überbracht habe. Nach Terminen mit Tech-Vertretern und der Gemeinschaft vor Ort will Tsing nach Taiwan zurückkehren und sich voll den kommenden Wahlkämpfen widmen. Das Jahr 2028 sehe sie als politisch entscheidend, denn nur durch die Rückgewinnung der Macht könne Frieden zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße erreicht werden, so Tsing. Der Kontrolljuan hat am 2. Juni per Mitteilung bekannt gegeben, dass sie am 1. Juni eine Delegation der guatemaltekischen Menschenrechtsstaatsanwaltschaft empfangen haben. Der geschäftsführende Präsident Li Hongjun sagte, Guatemala sei ein wichtiger Partner Taiwans. Man wolle durch Erfahrungsaustausch und die jeweiligen Systeme besser verstehen und eine Basis für zukünftige Zusammenarbeit schaffen. Nach Angaben des Kontrolljuans waren der Generalstaatsanwaltschaft für Menschenrechte José Alejandro Córdoba und der Direktor für internationale Zusammenarbeit Juan Carlos Díaz auf Einladung des Juans und des Außenministeriums zu Gast. Córdoba stellte in einem Vortrag Aufbau, Zuständigkeiten und Praxis der Aufsicht und des Menschenrechtsschutzes in Guatemala vor. Li betonte, beide Institutionen arbeiteten auch in regionalen Netzwerken mit, darunter der Iberoamerikanische Dachverband der Ombudsstellen FIO und das amerikanische Menschenrechtsnetzwerk RINDHCA. In der anschließenden Fragerunde ging es um die Balance zwischen rechtlicher und moralischer Autorität sowie um die Vermittlung bei sozialen Konflikten. Córdoba erklärte, seine Behörde verstehe sich als neutrale Koordinatorin, suche auf Augenhöhe nach Konsens, schütze so Rechte beider Seiten und trage zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Gleichgewichts bei. Zur Frage der Umsetzung von Empfehlungen sagte Córdoba, die Behörde habe keine Zwangsbefugnisse, könne aber über öffentliche Debatten moralischen Druck aufbauen und so Reformen anstoßen. Damit lasse sich in den Ressorts konstruktiver Wandel erreichen.
Um die Ausbreitung der Ebola-Epidemie zu verhindern, hat Taiwan strenge Grenzkontrollen eingeführt. Seit 27. Mai gelten für alle Einreisende mit Reisegeschichte in die Demokratische Republik Kongo oder nach Uganda eine Einreisekontrolle und 21 Tage Selbstbeobachtung. Seit 2. Juni 0 Uhr ist Personen aus diesen beiden Ländern die Einreise grundsätzlich untersagt. Ausnahmen gelten für 4 Gruppen, darunter zugelassene ausländische Studierende, Diplomaten und Ehepartner von Staatsbürgern. Gesundheitsminister Shi Chongliang besuchte heute, 3. Juni, mit CDC-Direktor Luo Yijin den Flughafen Taoyuan und ließ sich die Abläufe erläutern. Angesichts steigender Fallzahlen in beiden Ländern kündigt Shi zusätzliche Maßnahmen an. Vom 3. bis 30. Juni bietet Taiwan an den internationalen Flughäfen Songshan, Taoyuan, Taichung und Kaohsiung freiwillige, kostenlose Tests für asymptomatische Einreisende mit entsprechender Reisegeschichte an. Lo erläuterte, dass nach Einwilligung eine Blutprobe von 5 Millilitern entnommen und im Institut für Präventivmedizin des Verteidigungsministeriums auf Ebola untersucht werde. Mit Ergebnissen seien 1 bis 3 Werktagen zu rechnen. Symptomatische Reisende aus den betroffenen Gebieten werden über bereitstehende Transportketten direkt in Vertragskrankenhäuser überstellt. Das CDC hat die Reisehinweise für Kongo und Uganda auf Stufe 3 angehoben und rät von Reisen ab.
Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 901,85 Punkte gestiegen. Das sind 1,98%. Damit lag der Abschlusskurs bei 46.459,16. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 1,45 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 39,76 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 3. Juni 2026. Heute scheint in ganz Taiwan die Sonne bei heißen 32 bis 35 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend klar, lediglich in der südlichen Stadt Kaohsiung kann es regnen. Die Temperaturen kühlen nur leicht runter auf 26 bis 32 Grad. Morgen ist das Wetter in Taiwan deutlich zweigeteilt. In der südlichen Hälfte ist die Regenwahrscheinlichkeit erhöht. In der nördlichen Hälfte bleibt es sonnig mit der leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit von örtlichen Gewittern. Die Temperaturen liegen bei 27 bis 35 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 3. Juni 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hsinchu gilt als das Silicon Valley von Taiwan. Hier, etwa eine Stunde Zugfahrt südlich von Taipei, haben taiwanische Tech-Unternehmen wie TSMC ihren Sitz. Die Gehälter liegen hier über dem taiwanischen Durchschnitt, ebenso die Geburtenrate. Anders als in den meisten anderen taiwanischen Familien können sich hier Familien leisten, von einem Einkommen zu leben. Kombiniert mit langen Arbeitszeiten und einem Mangel an Kinderbetreuungsangeboten führt das dazu, dass viele Frauen in Hsinchu ihren Job aufgeben und die Rolle einer Vollzeit-Hausfrau einnehmen. Als Bezeichnung für diese Frauen und Mütter hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff Juke Mama durchgesetzt. Juke ist dabei die Abkürzung für den Hsinchu Wissenschaftspark, Hsinchu Kirche Gongye Yuanqu, in dem Tech-Unternehmen wie TSMC, UMC und Acer ihren Sitz haben. Der Einfachheit halber werde ich den Begriff als Hsinchu-Mütter übersetzen. Wer also sind diese Mütter von Hsinchu wirklich? Was sind ihre Ängste und Wünsche? Die taiwanische Journalistin Chen Hongjin hat über 20 von ihnen interviewt, um genau das zu verstehen.
Juke Mama 其实它不是一个很严谨的学术的定义，或者是有一个名词的定义。那它比较像是随着网络社群兴起的一个约定俗成的用法。那这几年是台湾的网络上开始出现主科妈妈或是主科太太的称呼。
主科妈妈 hat tatsächlich keine strikte wissenschaftliche Definition, erklärt mir Chen Hongjin. Es handelte sich eher um einen umgangssprachlichen Begriff, der in Online-Diskussionen entstand, gemeinsam mit dem Begriff Juke Taitai, also Hsinchu Ehefrauen. Chen Hongjin unterscheidet zwischen einer Bedeutung im weiteren Sinne und im engeren Sinne. Im weiteren Sinne handelt es sich um die Partnerinnen von Menschen aus der Tech-Branche, die in Hsinchu leben. Im engeren Sinne geht es um die Ehepartnerinnen aus der Tech-Branche, die Vollzeit-Hausfrauen sind. Sie beschreibt die Situation dieser Vollzeit-Hausfrauen so. Früher hatten sie vielleicht ihre eigene Arbeit. Aufgrund der Kindererziehung und der Arbeitsteilung innerhalb der Familie allerdings, dazu kommt, dass der Science Park in Hsinchu ein relativ besonderer Ort ist. Die Bildungs- und Kinderbetreuungsangebote sind bei weitem nicht ausreichend. Die Geburtenrate ist hier hoch und eine Tagesmutter zu finden kann manchmal sehr schwer sein. Da sagen viele Ehemänner, ich verdiene so viel Geld, dann kümmer du dich doch um den Haushalt. Auf das Thema der Hsinchu-Mütter aufmerksam wurde Chen Hongjin vor allem durch den Internetdiskurs darüber. Diese Ingenieure arbeiten sehr hart, aber ihre Bonuszahlungen sind auch sehr groß. In den letzten Jahren gab es manchmal einige Hsinchu-Mütter, die im Internet darüber gesprochen haben, nach dem Motto, danke an meinen Ehemann für den Bonus heute. Man hat sich dann über sie lustig gemacht. Viele der Frauen, die sie interviewte, würden die Bezeichnung Hsinchu-Ehefrau bzw. Hsinchu-Mutter daher nicht mögen, da der Begriff auch für eine oberflächliche Sicht auf ihr Leben steht. Ich glaube, dass sich diese Frauen in einer sehr ungünstigen Lage befinden, denn wenn man an sie denkt, kommt einem nur in den Sinn, oh, das sind doch nur Frauen, die mit Hermes-Taschen beim Nachmittagstee sitzen. Das ist eine sehr oberflächliche und faule Vorstellung. Was sie also wirklich erlebt haben, was sie aufgegeben haben und wonach sie noch streben, das ist es, was ich unbedingt ergründen und dokumentieren wollte. Chen Hongjins Interviewserie teilt sich in zwei inhaltliche Themenschwerpunkte auf. Die erste Serie legt den Fokus auf Frauen, die ihren Job aufgegeben haben, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Ich habe 6 Frauen interviewt. Sie haben alle von dem Bruch in ihrer Karriere gesprochen. Diese Mütter hatten alle eine Arbeit, die sie sehr mochten. Eine war Beamtin. Ich habe sie damals begleitet, als sie ihre Kündigungsformalitäten erledigt hat. Der Tag, an dem sie gekündigt hat, die Zerrissenheit, die sie davor gespürt hat, das habe ich alles dokumentiert. Dann gab es noch eine Bankangestellte und eine Klavierlehrerin und auch eine Ingenieurin aus der Halbleiterindustrie. Ihr Gehaltspaket war damals höher als das von ihrem Ehemann. Aufgrund ihrer Mutterschaft hat sie allerdings ihre Arbeit aufgegeben. Es ist natürlich kein Problem, das nur Frauen in Hsinchu betrifft. Das findet auch Chen Hongjin. Ich glaube, das passiert nicht nur im Hsinchu Wissenschaftspark und auch nicht nur in Taiwan.
Ich glaube, das passiert weltweit. Nach diesem Bruch in der Karriere wieder in den eigenen Beruf zurückzukehren und daran anzuknüpfen, sehr viele Frauen stoßen dabei auf Hindernisse. Wenn das Kind größer ist und sie wieder Arbeit sucht, vielleicht war sie davor Managerin, aber die Personen, die sie davor gemanagt hat, sind mittlerweile alle schon befördert worden. Nach der Corona-Pandemie und mit künstlicher Intelligenz haben sich viele technische Gegebenheiten geändert. Wenn du also zu deiner Arbeit zurückgehst, gibt es nur noch einige sehr einfache Aufgaben für dich zu tun. Wenn du allerdings in der Arbeitswelt geblieben wärst, hättest du schon weit nach oben befördert werden können. Viele Unternehmen würden Müttern auch diskriminierende Fragen stellen. Schaffst du das wirklich? Aber die Leute, die du früher betreut hast, sind jetzt deine Vorgesetzten. Kannst du damit leben? Es gibt sogar Fälle, in denen Fragen gestellt werden, die gegen das Gesetz verstoßen. Zum Beispiel, willst du noch ein zweites Kind bekommen? Das ist in Taiwan eigentlich illegal. Ich glaube, dass es in Taiwan, Ostasien und weltweit eigentlich überall solche Situationen gibt. In Hsinchu gibt es allerdings einige Besonderheiten in der Halbleiterindustrie. Außerdem sind die Gehaltsstrukturen sehr speziell und deshalb wird dieses Problem hier besonders verstärkt. Auch Kinder in Hsinchu leiden unter dem hohen gesellschaftlichen Druck. Die zweite Serie von Chen Hongjin über Hsinchu heißt Oder Hai Zi Jian Bu Dong. Das lässt sich vielleicht als Mein Kind kann nicht weiterkämpfen übersetzen. Der Begriff Jian kommt eigentlich aus China. Dort spricht man von Nei Jian. Das wird auf Englisch und Deutsch als Involution übersetzt. Der Begriff beschreibt einen hohen Druck unter einem starken Wettbewerb. Es ist ein bösartiger Wettkampf, über den sich viele Hsinchu-Mütter Sorgen machen. Dieser Wettkampf liege auch im hohen Grad der Konformität in Hsinchu begründet. Nicht nur, dass die Väter alle bei den gleichen Firmen arbeiten, selbst die Mütter haben die gleichen renommierten Schulen und Universitäten besucht. Und jetzt sind sie alle Hausfrauen. Die Homogenität zeigt sich auch in den Wohnvierteln. Wenn du in Taipei im Zentrum lebst, sind die Wohnungspreise trotzdem unterschiedlich. Manche Leute sind schon vor 40 Jahren eingezogen, andere sind erst vor kurzem zugezogen. Die Immobilienpreise sind sicher unterschiedlich. Und so sind auch die sozioökonomischen Hintergründe der Familien unterschiedlich. In Hsinchu aber seien die Viertel sehr homogen. Die Eltern würden alle bereits zur Elite gehören. Für die Kinder bedeutet das, dass die Bildung zum Wettrüsten wird. In Taiwan ist es so, dass öffentliche Schulen nicht nur kostenlos sind, sondern in der Regel auch einen besseren Ruf als Privatschulen haben. Um einen der begehrten Plätze zu ergattern, braucht es aber hervorragende Noten. Bei den Mittelstufenabschlussprüfungen im vergangenen Jahr erhielten 20% der Schüler in Hsinchu 5A, also die Bestnote A in allen 5 Prüfungsfächern. Der Wettbewerb in Hsinchu soll so hart sein, dass hier nicht auf die Anzahl der A's geschaut wird, sondern wie viele der A's ein A-plus sind. Für manche Schüler werde der Druck zu viel, erzählt Chen Hongjin. Wir in Taiwan haben derzeit einen Begriff, der Schulverweigerung heißt. Früher in Taiwan sagte man einfach, sie wollen nicht lernen, aber jetzt spricht man von Schulverweigerung. Das heißt, der Druck ist vielleicht zu groß. Dann werden die Jugendlichen depressiv und ängstlich und dann gehen sie vielleicht einfach nicht mehr zur Schule, wenn es Zeit ist. Sie verkriechen sich zu Hause und ziehen sich sozial zurück. Solche Fälle gibt es tatsächlich ziemlich viele, manchmal bis hin zu Fällen von Selbstmord. Chen Hongjins Interviewserie über die Mütter und Kinder von Hsinchu wurde in Taiwan breit rezipiert. Nicht wenige Leser erkannten sich in den Geschichten wieder, während andere hinterfragten, warum man nur über Menschen in Hsinchu schreiben würde, wenn es in anderen Teilen Taiwans doch ähnliche Probleme gäbe. Was die Hsinchu-Mütter besonders macht und welche Geschichte bei Chen Hongjin den größten Eindruck hinterlassen hat, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon grüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jacqueline Henke, Gender and Economic Inclusion Analyst der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, über den Besuch einer Delegation ukrainischer Unternehmen und Organisationen in Taiwan, der von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Zusammenarbeit mit Taiwans Institute for Information Industry, kurz III, organisiert wurde. Nachdem Jacqueline Henke zum Ende des ersten Teils unseres Gespräches die Delegation der ukrainischen Unternehmen und Organisationen vorgestellt hat, wollte ich wissen, warum man sich für Taiwan als Zielort entschieden hat.
Das hat so ein paar Gründe. Wir haben ein neues Projekt aufgebaut. Vielleicht, wie die IBRD arbeitet, ist, dass wir Investments haben mit unseren Clients. Und wir von Gender Economic Inclusion, von unserem Team, bringen sozusagen den extra Impact dazu auf Human Capital. Und das tun wir meistens durch Technical Assignments, Technical Cooperations, wo wir dann mit den Geschäften zusammenarbeiten und sehen, wo sind denn eigentlich ihre größten Nöte, die wir zusammen bearbeiten können im Bereich Human Capital. Mhm. Und dann werden wir ein Projekt mit denen zusammen aufbauen, wie sagen wir, Veterans Reintegration. Und das wird dann implementiert und hoffentlich auch nachhaltig weiter ausgebaut. Wir haben aber festgestellt, wenn es zu Skills Development kommt, also wenn wir ihnen Trainings geben oder neue Bachelor-Programme aufbauen, die genau die Skills füllen, die sie brauchen, dass es aber auch an anfassbarem Material fehlt. Also dadurch, dass jetzt ziemlich viel zerstört ist in der Ukraine, haben sie keine Trainingscenters, haben sie das Equipment nicht, die Infrastruktur oder um Veteranen in Rollstühlen, das einfachste Beispiel, aber natürlich gibt es ganz viele weitere Impairments, dass die keinen Zugang zu dem Geschäft oder Trainingscenter an sich haben, haben wir dieses CAPEX-Programm aufgebaut, das heißt HCII, um zu unterstützen, dass wir auch Tangible Good mit unseren Klienten zusammen aufbauen können. Das heißt, dass dann Ramps, also Rampen gebaut werden, damit Menschen, die eingeschränkt sind im Gehen, auch wirklich ins Office kommen können. Mhm. Oder ich weiß nicht, man sieht ja auch hier in den Geschäften, wenn man, also in den Firmen, wenn man reinkommt, ist oft eine Schranke. Mhm. Aber viele Schranken sind zu eng oder man muss eine Karte halten. Aber wenn man einen Arm verloren hat und eine Tasche vielleicht in der Hand hat, dann wird es schon wieder schwer reinzukommen, dass es Gesichtserkennung zum Beispiel gibt. Genau, und wir arbeiten mit unserer Delegation zusammen, um einerseits besser zu verstehen, was sie brauchen, damit wir unser CAPEX-Programm weiter ausbauen können, aber ihnen auch Lösungen zu bieten. Und Taiwan ist einer der Fortgeschrittenen, wenn es kommt zu Chips. Also es gibt so viele beeindruckende Lösungen, die Taiwan bieten kann, dass wir hier mit MOFA zusammen unsere Delegation eingeladen haben, also es ist finanziert bei MOFA, wir die eine Partnerschaft erstellen können, dass sie sehen können, was ist überhaupt möglich, weiß von den Produkten, die es hier gibt, können eventuell auch auf den ukrainischen Markt gebracht werden, um dann vor Ort den Menschen zu helfen. Nur ein Beispiel, wir haben hier Exskeleton angeguckt, das sind, ja, sieht auch ein bisschen aus wie in der Zukunft, wie ein Robot. Da kann man sich so einen Hosenanzug gefühlt anziehen. Das hilft dann beim Gehen. Das Verrückteste war bei jemandem, also was sie uns gezeigt haben, ist, dass ein Mensch, der gar keine Gehmöglichkeit mehr hat, wenn die Person diese Art Hose oder diese Maschine anzieht an den Beinen, kann sie gehen. Mhm. Langsam, aber es ist möglich. Ja. Und das ist super beeindruckend, diesen Menschen diese Art von Unabhängigkeit zurückgeben zu können. Mhm. Und das ist etwas, was es in der Ukraine noch nicht gab. Ja. Und das konnten wir uns ja angucken. Oder auch andere IT-Solutions, um, wie man gemerkt hat, Arbeitswege mehr effektiv zu gestalten oder weniger fehlerabhängig von Menschen.
Und sind dann so, sag ich mal, konkrete Ergebnisse oder konkrete Abkommen oder für eine Zusammenarbeit entstanden?
Wir haben hier vor Ort werden wir nichts unterschreiben. Das ist jetzt erstmal nur um den ersten Schritt, um die Beziehung aufzubauen und überhaupt erstmal die Menschen zusammenzubringen und Ideen zu sammeln. Alles Weitere werden wir sehen. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es erfolgreich war und auch hilfreich für die Delegation, die hier ist. Das war natürlich unser Hauptgedanke, dass unsere Delegation hilfreiche Lösungen hier findet und jetzt darauf aufbauend hoffentlich die Beziehung auch mit den Firmen, die wir hier getroffen haben, ausbauen können. Aber das ist etwas, was wir dann unsere Delegation lassen. Aber die Interessen sind sehr groß.
Okay. Wie seid ihr denn überhaupt auf Taiwan gekommen? Gab es da schon vorher Kontakte? Oder?
Ja, zu einer Seite ist Taiwan natürlich einer unserer Donors. Taiwan ist sehr, sehr, sehr interessiert an der Ukraine. Es ist sehr beeindruckend, was Taiwan schon auch mit uns, was sie unterstützt haben, was wir in der Ukraine umsetzen konnten. Zum einen sind sie einer der Vorreiter, die in das HCII-Programm glauben, für dieses CAPEX, was ich gerade erklärt habe. Wir haben mit Taiwan zusammen ein Projekt schon umgesetzt mit Nova Posta. Das ist einer der größten Postunternehmen, nicht nur Post, aber auch zum größten Teil Post. Und wir konnten eine neue Production Line bauen, vor allem für Frauen und für People with Disabilities, vor allem dann auch Veterane, gebaut worden ist, dass sie ja neue Job Opportunities bekommen haben. Also, weil man kann sich ja vorstellen, Pakete sind sehr, sehr schwer. Und diese Production Line ist extra für leichtere Pakete gemacht, dass sie vorher sortiert werden und dann die Frauen und Veterane an diesem Stand arbeiten können. Und dadurch können neue Jobs kreiert werden, besonders für diese beiden Gruppen, was natürlich sehr schön ist und beeindruckend. Ja. Genau, und damit ist Taiwan einer der Vorreiter mit unserer Zusammenarbeit.
Und gab es für euch so Überraschungen jetzt bei eurem Besuch hier?
Ja, vieles. Also ich wusste ja, dass Taiwan sehr beeindruckende Ideen hat, aber jetzt die ganzen Businesses hier live zu sehen und die Ideen und was dahinter steckt, ist absolut beeindruckend. Das ist so fortschrittlich. Wir waren gestern, die haben ein ganz, ganz dünnes Draht, aber damit kann man so viel machen. Es sieht man gar nicht, es ist irgendwo im Boden eingebaut, aber wenn jemand fällt, kommt sofort ein Alarm. Okay. Also da kann sofort geholfen werden und dann liegt die Person, das ist jetzt gerade vor allem für Krankenhäuser, dass die Person dann nicht 2-3 Stunden da rumliegt und keiner merkt, sondern immediately, oder das ist auch in Kissen eingebaut, wenn jemand, also da wird das die ganze Zeit monitort, ist das Atmen normal. Das heißt, die Krankenschwester oder ja die Nurses, Krankenschwester jetzt nenne ich die Pfleger und Pflegerinnen, die müssen nicht alle paar Minuten monitoren, sondern sie haben einen extra Monitor, wo sie es dann sehen können und sofort einen Alarm bekommen, was natürlich auch sehr viel Stress von ihren Schultern abnimmt und sehr viel effektiver ist. Also an sich, was für tolle Ideen die Menschen hier haben, ist absolut beeindruckend, sehr innovativ.
Okay. Und wir sitzen ja hier im Büro von III. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit III zustande gekommen oder ja, was ist Ihre Kooperation hier?
Ja, also III ist schon sehr bekannt bei uns bei der EBRD. Wir haben auch andere Schwerpunkte. Wir machen nicht nur Gender and Economic Inclusion, sondern wir haben zum Beispiel auch Nachhaltigkeit. Und hier gibt es hier mal das Green City Summit. Und da ist zum Beispiel auch III stark mit unserem Department, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, im Kontakt und hatten jetzt erst, ich glaube im März war das oder April, eine Delegation hier beim Green Summit. Also wir kennen III schon und III. Die machen fantastische Arbeit und daher wir wissen, können die vertrauen, die haben wissen, wie es ist, Menschen von weit her rüberzubringen, auch aus schwereren Teilen der Welt, wie zum Beispiel Ukraine, wo man nicht so einfach herfliegen kann. Und III ist sozusagen unsere Ansprechperson hier, sie kennen die ganzen Geschäfte, die Businesses, die haben unsere ganze beeindruckende Agenda aufgestellt, haben sich darum gekümmert, dass unsere Delegation rüberkommt.
Soweit mein Gespräch mit Jacqueline Henke, Gender and Economic Inclusion Analyst der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, mit der ich mich über den Besuch einer Delegation ukrainischer Unternehmen und Organisationen in Taiwan unterhalten habe, der eben von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Zusammenarbeit mit Taiwans Institute for Information Industry, kurz III, organisiert wurde. Eine etwas längere Version des zweiten Teils dieses Gespräches finden Sie auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 3. Juni 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprachen Elisa Günther und Changling Postel-Heutz.